Ich freue mich heute Morgen mit euch zusammen das Wort Gottes zu teilen, hineinzuschauen und zu sehen, was Gott uns heute Morgen sagen möchte, was er mir und was er dir sagen möchte. Und ich habe meine letzte Predigt schon mit einem Urlaubsfoto angefangen und das fand ich ganz gut und dachte, diese Predigt beginne ich auch wieder mit einem Urlaubsfoto. Ihr seht das schon. Und zwar waren wir vor einiger Zeit mal an der Mosel für ein paar Tage wandern. Und was die Gegend dort so ausmacht, sind halt die Weinberge. Das ist auf diesem Foto vielleicht nicht ganz so deutlich zu sehen, aber nächstes Mal, wenn ich im Urlaub bin, dann weiß ich, welche Fotos ich besonders machen muss für die ganzen Predigten. Okay, also die Weinberge. Wir haben so im Alltag eigentlich mit Weinbergen wenig zu tun. Aber als wir dort waren und das so gesehen haben, dann habe ich mich ein bisschen mal mit beschäftigt. Und so ein Weinberg, der erfordert immens viel Arbeit. Man hat eigentlich das ganze Jahr über mit diesem Weinberg zu tun. Wenn man so da lang geht, dann sieht das gar nicht nach Arbeit aus, weil man sieht da kaum Leute und es sieht so alles so ordentlich und alles in Reihen, Glied aus und alles ist wunderbar grün und man denkt, ach, das kommt irgendwie alles so von alleine. Ne? Aber ein Weinberg, ja, erfordert total viel Arbeit und diese Weinstöcke, die sind auch sehr empfindlich. So ein Weinberg, den kann man nicht überall hinpflanzen. Das funktioniert nur an ganz besonderen Stellen. Und deswegen zum Beispiel an der Mosel, die ganzen Weinberge, die sind alle am Hang, weil die sehr sonnenintensiv sein müssen und sehr viel Wärme brauchen, weil sonst klappt das da nicht. Und so ein Weingärtner muss diesen Ort ganz besonders aussuchen. Und er muss den Boden herrichten, wenn er den Weinstock da pflanzt. Und er muss auch ständig an diesen Weinstock rumschnippeln, weil dieser Weinstock mit seinen Reben und Ranken, der ist sehr impulsiv und der bringt ständig irgendwelche Triebe. Überall kommen Triebe. Aber nicht aus jedem Trieb, der so kommt, entsteht später auch Frucht. Und so hat der Weingärtner die Aufgabe, die Triebe, wo er schon sieht, da wird gar keine Frucht kommen, die muss er abschneiden, damit die ganze Energie, die aus dem Weinstock kommt, in die Triebe fließen kann, wo er weiß, dass dort Frucht kommt. Und als wir dann so weitergingen, jetzt muss ich mal gucken hier, irgendwie klappt das hier nicht. Ja, habe ich. Ja, sonst musst du das für mich machen. Dann sind wir an eine andere Stelle gekommen, davon habe ich auch ein Foto gemacht und das ist das. Da, wo die Ernte eingefahren wird. Und da habe ich gesehen, ja, die Arbeit, die lohnt sich. Die Arbeit, wenn das dabei herauskommt, dann lohnt sich diese Arbeit für den Weingärtner. Und nach diesem Foto haben wir auch davon etwas probiert. Also wir haben den Wein gekostet. Und als wir den dann bezahlt haben, dann wusste ich, doch, das lohnt sich so richtig für den Weingärtner. Vielleicht wisst ihr schon, worum es heute Morgen gehen soll. Es gibt eine ganz, ganz berühmte Stelle aus dem Johannesevangelium, wo Jesus über sich als den wahren Weinstock spricht. So, ich muss das einmal kurz klären, sonst bin ich ganz irritiert. Also ich muss hier auf den... So, jetzt habe ich es, Dankeschön. Genau, es soll heute um den wahren Weinstock gehen, wo Jesus sagt, ich bin der wahre Weinstock. Aus Johannes 1, aus Johannes 15, 1 bis 7. So, jetzt bin ich wieder in der Spur. Und die erste Aussage, die Jesus dort trifft in Vers 1, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Und alleine diese Aussage, die fasziniert mich schon. Weil ich hatte ja vorher gesagt, dass wir mit Weinbergen und Weinstöcken nicht so viel mit unserem Alltag zu tun haben. Aber die Israeliten damals, die wussten ganz genau Bescheid, weil viele von denen hatten entweder selber einen Weinberg oder haben in Weinbergen gearbeitet oder zumindest irgendwann schon mal gearbeitet. Das heißt, wenn Jesus hier in diesem Gespräch über Weinstock und Weinberg spricht, dann wusste damals jeder, was gemeint ist. Und so wusste jeder von den Israeliten, was das bedeutet, was ein Weingärtner, was ein Winzer für eine Arbeit hat. Und hier sagt Jesus, Gott ist der Weingärtner. Gott ist derjenige, der hart arbeitet. Gott ist derjenige, der sich voll in sein Projekt investiert, sich voll fokussiert. Und Gott hatte einen Weinberg, und das wussten die Israeliten auch. Gott hatte einen Weinberg, und das war Israel. Und ich möchte uns kurz hineinnehmen in ein paar alttestamentlichen Stellen, damit wir das verstehen. In Psalm 80, ab Vers 9, da sagt der Psalmist über Gott: In Ägypten hast du einen Weinstock ausgegraben. Ganze Völker hast du vertrieben, um ihn an ihre Stelle einzupflanzen. Du hast den Boden für ihn gerodet. Darum konnte er Wurzeln schlagen und das ganze Land ausfüllen. Mit seinem Schatten bedeckte er die Berge, mit seinen Zweigen die mächtigen Zedern. Seine Ranken streckten sich bis zum Meer und seine Triebe bis zum Euphrat. Also hier spricht der Psalmist über das, was Gott mit seinem Weinberg, mit dem Volk Israel gemacht hat. Wie hart er dafür gearbeitet hat, wie er ein kleines Häuflein aus Ägypten herausgeholt hat, was es ihn alles gekostet hatte, dieses Volk durch die Wüste 40 Jahre lang in dieses Land zu führen, was es ihn da alles gekostet hat. In Jesaja lesen wir, da spricht Jesaja auch über diesen Weinberg. Hört, ich will ein Lied singen, ein Lied von meinem besten Freund und seinem Weinberg. Auf einem Hügel, sonnig und fruchtbar, lag das Grundstück meines Freundes. Dort wollte er einen Weinberg anlegen. Und jetzt beschreibt er die Arbeit. Er grub den Boden um und räumte alle großen Steine fort. Die besten Rebsorten pflanzte er hinein. Er baute einen Wachturm mitten darin und meißelte einen Kelterkrug aus dem Felsen. Wie freute er sich über die erste Ernte, auf saftige und süße Trauben. Und das wussten die Israeliten damals. So kannten sie eigentlich Gott aus dem Alten Testament, dass Gott sich für sein Volk so eingesetzt hat. Und was möchte ein Weingärtner denn in erster Linie? Ein Weingärtner erwartet immer Frucht. Er macht das nicht, weil es sein Hobby ist. Und der Weingärtner investiert seine ganze Arbeit nicht, weil er sonst nichts zu tun hat oder weil er nur Freude daran hat, sondern er möchte ein Resultat haben. Er möchte eine Frucht haben. Er möchte richtig viel Frucht haben. Und Jesaja sagte auch, wie sehr freute sich Gott über die erste Ernte. Auf saftige und süße Trauben. Und habe ich für meinen Weinberg nicht alles getan, fragt Jesaja hier. Hat Gott nicht alles getan und könnte ich nicht mit Recht eine reiche Ernte erwarten? Eine jede Rebe an mir, sagt Jesus in Johannes 15, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Und wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt. Und man sammelt die Reben und wirft sie ins Feuer, dass sie verbrennen. Gott erwartet Frucht, der Weingärtner erwartet Frucht. Nun, der zweite Punkt, den habe ich so überschrieben: Jesus ist der wahre Weinstock. Nun, wie passt das zusammen? Wir haben doch gerade gesehen, dass Israel als Volk doch schon der Weinstock von Gott ist, der Weinberg. Und jetzt sagt Jesus, ich bin der wahre Weinstock. Was passte denn mit Israel nicht? Nun, das Problem bei Israel war, dass sie diese Frucht, die Gott erwartete, nicht gebracht haben. Israel brachte keine Frucht und wurde deswegen von Gott verworfen. Und Jesaja beschreibt das in diesem Kapitel weiter, und das möchte ich uns einmal lesen. Warum brachte dieser Weinberg denn keine Trauben, nur kleine und saure Trauben? Wisst ihr, was ich jetzt mit diesem Weinberg mache? Zaun und Schutzmauer reiße ich weg. Tiere sollen kommen und ihn kahl fressen. Ziegen und Schafe, sie sollen ihn zertrampeln. Nie mehr werde ich die Reben beschneiden. Nie mehr werde ich den harten Boden mit der Hacke lockern. Dornen und Disteln sollen ungehindert wuchern. Ich verbiete den Wolken, ihm Regen zu bringen. Soll der Weinberg doch vertrocknen. Und dies ist eure Geschichte, ihr Israeliten. Ihr seid der Weinberg und euer Besitzer ist der Herr, der allmächtige Gott. Ihr aus Israel und Juda, ihr seid die Pflanzung, auf deren Erträge er sich doch freute. Israel brachte keine Frucht und deswegen war das zwangsläufig für den Weingärtner, dass er diesen Weinberg verwerfen musste. Aber es gibt Hoffnung. Und der Psalmist, der beschreibt das in seinem Psalm, wo er die Stelle, wo wir vorher gelesen haben und wo er das bedauert, was mit Israel passiert ist. Und der Psalmist, der hatte damals schon diese Hoffnung, der hatte diese Sicht schon gehabt, dass es mit diesem Weinstock nicht ganz zu Ende sein wird. Und er sagt ab Vers 15, allmächtiger Gott, wende dich uns wieder zu, schau vom Himmel herab und rette dein Volk. Kümmere dich wieder um diesen deinen Weinstock, den du selbst gepflanzt hast, und sorge für den jungen Spross, den du hast aufwachsen lassen. Beschütze den Mann deiner Rechten, den du erwählt hast, den Menschensohn, der durch dich stark geworden ist. Und dann wollen wir nie mehr von dir weichen. Erhalte uns am Leben, dann wollen wir dich loben. Du allmächtiger Gott, du allmächtiger Herr, richte uns, dein Volk, wieder auf. Blicke uns freundlich an und dann sind wir errettet. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Jesus genau diesen Vers im Blick hatte oder im Sinn hatte, wo er zu seinen Jüngern sagte, ich bin der wahre Weinstock. Das, was hier der Psalmist in prophetischer Vorschau als Gebet formuliert hat, in Vers 18, beschütze den Mann deiner Rechten, den Menschensohn, den du dir hast aufgezogen. Jesus ist der wahre Weinstock. Und der Vater ist der Weingärtner. Und wir sind die Reben. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Und dieses Bild, das begeistert mich. Und ich bin froh, dass Jesus das so sagt, dass wir Teil von diesem sein können. Wir haben einen Vater, einen Gott, der hart arbeitet, der sich total investiert und der, obwohl er diese Erfahrung mit Israel gemacht hat, trotzdem weitermacht. Er nimmt wieder Menschen mit in seinen Plan. Und er möchte wieder Menschen suchen, die Frucht bringen. Und ich darf mit dabei sein. Du darfst mit dabei sein. Und dieser Weingärtner, der hat sich aber nicht verändert. Sondern dieser Weingärtner, der sucht weiterhin nach Frucht. Und die Frucht, die gibt es nicht am Weinstock. Das ist ganz wichtig zu wissen. Der Weinstock an sich, der bringt keine Frucht. Sondern der Weinstock, der hat ja diese Reben. Und an diesen Reben sucht man die Frucht. Und Jesus sagt, wir sind die Reben. Und bei uns wird er die Frucht suchen. In Vers 2 sagt Jesus dann, und eine jede Rebe, die Frucht bringt, die reinigt er, also die reinigt Gott, der Vater, dass sie noch mehr Frucht bringe. Und auch dieses Bild haben die Jünger wunderbar verstanden. Sie wussten ganz genau, was Jesus damit meint. Und das ist, wenn eine Rebe Frucht bringt, sie treibt ständig Triebe. Das ist ganz normal. Und manchmal wachsen diese Triebe an einem Tag 7 Zentimeter lang. Ja, also wenn man 3 Tage auf diesen Weinstock nicht aufgepasst hat, dann kann es sein, dass man einen Trieb hat, der fast 20 Zentimeter ist. Und der Weingärtner, der sieht genau, entsteht später aus diesem Trieb eine Frucht oder nicht? Und muss er die vielleicht abschneiden, damit das an einem anderen Trieb weitergeht? Und er reinigt. Er reinigt, Gott reinigt uns, wenn wir Frucht bringen. Und reinigen hat etwas mit Wegschneiden zu tun. Und manchmal ist Wegschneiden etwas ganz Normales, das kriegen wir kaum mit. Ja, ich war letzte Woche beim Friseur und saß dort und der schnippelte oben an meinem Kopf herum und ich war ganz entspannt. Es tat nicht weh. Und ich hatte sogar einen Nutzen. Ich glaube, es sieht jetzt besser aus. Und meine Frau ist heute nicht da, aber sie sagt mir manchmal, ich soll an den Fingern was tun, ne? Fingernägel schneiden. Auch das hat etwas mit Reinigen oder Wegschneiden zu tun, aber auch das tut nicht weh, sondern wir haben einen Nutzen. Aber oft, oder nicht oft, sondern aber manchmal tut Reinigen oder tut das Wegschneiden richtig weh. Ich weiß nicht, ob ihr das an eurem Körper schon mal erlebt habt. Ich hatte mal eine Nagelbettentzündung. Und da wuchs der große Zeh, der Nagel im großen Zeh, ne, weiter als er sollte. Ich glaube, ich habe hier eine Nahaufnahme noch. Nee. Und da war auch klar, da musste etwas weg. Und mir war da aber auch klar, das ist nicht wie Haare schneiden oder Fingernägel schneiden, sondern da musste der Chirurg richtig ran. Und das würde richtig wehtun. Und so haben wir manchmal Fehlfunktionen in unserem Körper, der etwas produziert oder wo etwas da ist, was dringendst weg muss, was aber mit Aufwand und mit Schmerz zu tun hat. Und so kann es auch bei uns Christen in unserem geistlichen Leben sein, dass Gott uns reinigt und wir das manchmal gar nicht mitkriegen, so wie beim Haareschneiden. Aber manchmal muss Gott uns auch reinigen, wo das richtig schmerzt, wo Gott Sachen in unserem Leben wegnehmen muss, die ganz fest mit uns aber verbunden sind, ja. Und da muss Gott richtig ran. Der muss als Chirurg richtig ran. Der muss richtig was wegschneiden. Manchmal sind das Sünden, die sich so fest an uns geklettet haben, die so fest an uns kleben, dass das manchmal richtig wehtut. Oder es sind auch oft, sag mal, die Gewohnheiten, ja, die wir so haben. Das ist nicht einfach, sich von Gewohnheiten, die Gott nicht okay findet, zu trennen. Aber das ist die Aufgabe von einem Weingärtner. Und das ist die Aufgabe, wie Jesus uns das beschreibt, von Gott, dem Vater. Und er arbeitet an unseren Reben. Und er schneidet da immer weg. Und er hat ein Ziel, warum er das macht. Dass sie noch mehr Frucht bringen. Dass die Trauben noch süßer werden. Dass die noch reifer werden, dass die noch besser schmecken. Darum macht Gott, der Vater, das. Und Jesus ruft uns hier immer wieder auf und sagt, bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht an mir bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Wir haben nur eine einzige Aufgabe. Die Rebe, die hat nur eine einzige Aufgabe. Und zwar, was kann sie nur tun? Die Rebe kann nur zusehen, dass sie an diesem Weinstock dranbleibt. Mehr hat sie nicht zu tun. Die Rebe musste sich nicht um den Boden kümmern, sie musste sich nicht um das gute Wetter kümmern, sie musste sich nicht um die Sonne kümmern, sie musste sich um nichts kümmern. Sie muss nur zusehen, dass sie an diesem Weinstock dranbleibt. Und dann wird die Frucht kommen. Nun, was heißt das für uns? Was heißt das für mich? Was heißt das für dich? Das heißt für dich, dass du dringend zusehen musst, dass du an Jesus dranbleibst. Dass deine Beziehung ganz, ganz eng mit ihm ist. Und wie pflegen wir Beziehung zu Jesus? Wie pflegt man Beziehung? Ich bin ganz schlecht in solchen Sachen. Zwischenmenschlich ist das bei mir ganz oft, wo ich merke, ich versage. Aber wie pflegt man Beziehung? Was ist ganz wichtig für Beziehung? Als Damien zu uns kam mit 2 Jahren, da war uns eine Sache ganz klar. Wenn wir als Eltern dieses Kind erreichen wollen, dann müssen wir eins machen. Dann müssen wir in eine Sache investieren und das ist Zeit. Und so habe ich mit der Arbeit aufgehört und habe 2 Jahre war ich zu Hause und habe in dieses Kind Zeit investiert. Man musste nichts Besonderes machen. Man musste nur da sein und sich mit diesem Kind beschäftigen. Und ich glaube, das ist ein Schlüssel, wenn man Beziehungen zu Menschen bauen möchte. Wenn man eine echte Beziehung hinkriegen möchte, ist Zeit immens wichtig. Klar, dass man nicht nur zusammen in einem Zimmer die ganze Zeit hockt, sondern Zeit so auch gestaltet, dass man miteinander redet, dass man miteinander etwas unternimmt, dass man sich kennenlernt, dass man aufeinander achtet. Und ich glaube, all diese Sachen können wir auch auf die Beziehung zu Jesus doch übertragen. Wie kann ich denn zu Jesus eine Beziehung haben, wenn ich nie Zeit mit ihm verbringe? Wie soll das denn gehen? Wie soll ich denn eine Beziehung zu Jesus haben, wenn ich nie mit ihm rede? Wenn ich nie mit ihm wirklich im Gespräch bin, ins Gebet gehe? Und wie soll ich mit Jesus eine Beziehung haben, wenn ich nie intensiv in seinem Wort lese, wenn ich ihm nie zuhöre? Und das ist unsere einzige Aufgabe hier, die Jesus sagt. Die Rebe muss nur zusehen, dass sie am Weinstock bleibt, dass sie diese Beziehung pflegt. Und dann kommt die Frucht. Für die Frucht sind wir gar nicht zuständig. Merken wir? Die Rebe ist nicht mal für die Frucht zuständig. Sondern Jesus sagt nur, bleibt in mir und dann werdet ihr Frucht bringen. Und wenn ich meine Beziehung so manchmal mit Jesus überdenke und reflektiere und merke, wie wenig Zeit ich eigentlich verbringe und wie wenig ich im Gebet bin, und wie wenig ich in der Bibel lese und dann auf meine Frucht schaue, in der Regel deckt sich das. In der Regel kann man an der Frucht, die wir bringen, unseren Beziehungsstatus zu Jesus sehen. Und was ist die Frucht, die wir bringen? Und das Erste, die Frucht, die wir bringen, ist, wenn andere Menschen ebenfalls in diese Beziehung zu Jesus kommen. Wenn andere Menschen durch uns, wenn sie auf uns schauen, auch etwas von diesem Weinstock haben wollen. Aber wir haben auch in Galater 5, 22, da zählt Paulus diese Frucht auf. Und ich glaube, dass wir das hier schon auch in Verbindung setzen können. Er sagt, die Frucht des Geistes ist aber Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Und ich weiß, dass ich viele Probleme und viele Nöte in meinem Leben nicht hätte, wenn ich diese Frucht haben würde. Wenn ich in diesem Bereich viel Frucht, ja, wie Jesus sagt, er sagt ja nicht nur, bringt Frucht, sondern bringt viel Frucht. Und Gott reinigt, damit wir noch mehr Frucht bringen. Und wir sollten von diesen Dingen genug haben, im Überfluss haben. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr diese Stichworte lest. In welchem Maße sie bei euch vorhanden sind. das bei euch mit der Liebe, mit der Freude, mit der Geduld? Oder wenn ich denke, wie viel weniger Schwierigkeiten wir mit Pornografie hätten und mit diesen ganzen Unzuchtsgedanken und mit diesen ganzen Bildern im Kopf, die wir manchmal nicht loswerden. Und die Lösung ist, bleib ein Weinstock. Bleib an Jesus. Und dann wird sich diese Frucht nämlich entfalten. Diese Keuschheit, das ist eine Frucht des Geistes. Und das macht mich einerseits ganz ruhig und schenkt mir Sicherheit, dass ich für diese Frucht selber gar nicht verantwortlich bin. Und dass ich für diese Dinge gar nicht kämpfen muss. Sondern dass ich nur diese eine Aufgabe habe, an Jesus dran zu bleiben, diese Beziehung zu intensivieren. Und Jesus macht eines auch ganz deutlich und sagt, ohne mich, ohne die Verbindung zu mir könnt ihr nämlich überhaupt nichts tun. Und ich hatte schon gesagt, dass wenn wir, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich meine Beziehung oft mit Jesus betrachte, dann ist das im Alltag, ja, gerade im Alltag, ich rede nicht vom Wochenende oder nicht von so einem Sonntag, aber gerade im Alltag, wo man morgens schnell noch irgendwie den Tag des Verses liest und ein kurzes Gebet spricht mit Herr, segne mich und behüte mich und meine Familie und segne die Arbeit und so weiter und Amen und dann so in den Tag startet. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Ich habe in der Vorbereitung ein Beispiel gelesen von einer Frau, die Missionarin war in Indien, eine hingebungsvolle und begabte Frau, die sich voll für Gott eingesetzt hat. Und sie hatte dort eine Missionsstation und sie hatte dort ein Team und sie war vom Fach, ne? Sie kannte sich gut aus und hat dort missioniert. Und eines Tages sprach der Heilige Geist zu ihr, oder sie hatte den Eindruck, dass sie mehr ins Gebet gehen sollte. Noch mehr, als sie tat. Und sie verschloss sich dem. Sie merkte, wie sie im Inneren einen Widerstand gegen diesen Auftrag hatte. Und sie dachte, ey, ich muss hier arbeiten. Ich bin hier hingesandt. Ich muss mich um die Menschen kümmern. Ich muss ihnen das Evangelium bringen. Ich muss ihnen von der Liebe Gottes etwas weitergeben. Aber der Heilige Geist sagte ihr immer wieder, geh mehr ins Gebet. Und sie hatte Angst und sagte sich, ja, was werden meine Mitarbeiter denn sagen, wenn ich da jetzt in meinem Haus bleibe und einfach jetzt mal eine Stunde oder zwei oder drei einfach im Gebet verbringe? Das wird doch nicht gehen. Aber irgendwann war sie dann soweit und sie sagte, und sie hat ihre Zeit mehr und mehr ins Gebet investiert. Und was sie dann erlebt hat, das hat mich fasziniert. Sie sagte, in den 6 Monaten, wo sie so intensiv gebetet haben sich so viele Sachen getan und so viele Menschen sind zu Gott gekommen und haben sich bekehrt, wie in all den 6,5 Jahren davor nicht. Und ich glaube, das heißt es, wenn Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und ohne diese intensive Beziehung zu mir werdet ihr nichts erreichen. Ihr könnt vielleicht viel tun und ihr macht auch das Richtige. Aber dieses Nichtstun kann man auch sagen, dass man nichts bewirkt oder nichts ausrichten kann. Man kann die eigentlichen Dinge, mit denen wir beauftragt sind, nämlich Menschen für Jesus zu gewinnen, die können wir doch gar nicht bewirken. Das können wir doch gar nicht machen, das ist uns doch klar. Wir können alles bis zu diesem Punkt vorbereiten, ja, aber den eigentlichen Akt können wir gar nicht machen, können wir gar nicht bewerkstelligen, bewirken. Und das ist das, was Jesus hier sagt, ohne mich könnt ihr das nicht tun. Und wenn ich jetzt so überlege, wie wir das Soccercamp oder das Baseballcamp veranstalten und wie wir das vielleicht von Jahr zu Jahr optimieren und aus den vergangenen Jahren gelernt haben und gesehen haben, ah, das können wir noch besser machen und das können wir noch besser machen. Und hier wird das noch optimiert. Alles total super. Aber ich dachte, wie ist das Verhältnis zwischen dem Zeitaufwand, den wir haben und die Zeit, die wir für diese Sachen im Gebet verbringen? Und ich glaube, dass wir da viel, viel mehr erreichen können, wenn wir diese Seite mehr belasten würden. Wenn wir in diese Seite des Gebets viel mehr investieren würden. Nicht um diese irgendwie auszuhebeln oder nicht, dass man an dieser Seite nichts mehr tun muss, aber dass wir noch mehr ins Gebet investieren. Aber Jesus sagt hier in diesem Abschnitt, im sechsten Vers auch, wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt. Und man sammelt die Rebe und wirft sie ins Feuer und sie muss verbrennen. Auch das gehört natürlich zu dieser Wahrheit dazu. Und auch dieses Bild haben die Jünger wunderbar verstanden, was das bedeutet. Weil sie wussten, wenn es an diesem Weinstock oder wenn es an dieser Rebe etwas gibt, was keine Frucht bringt, dann bleibt das Einzige, was man mit diesem Rebholz machen kann, das ins Feuer werfen. Dieses Rebholz, das ist so dürr und so verknorrt, dass man mit dem überhaupt nichts anfangen kann. Man kann daraus auch kein anderes Werkzeug machen. Man kann das auch nicht abschleifen und irgendwie zusammenpressen und aus diesem Holz noch irgendetwas bauen. Das Rebholz ist so geschaffen, dass es nur für diese eine Sache taugt, nämlich Trauben zu bringen. Und wenn diese Funktion nicht mehr da ist, dann taugt das nicht. Dann wird das weggeworfen. Kann man nur noch Feuer damit machen. Und Jesus sagt, wenn du nicht an mir bleibst, dann wirst du weggenommen. Dann wirst du von diesem Weinstock abgeschnitten. Und dann bleibt für dich keine andere Funktion, als dass du außerhalb dieses Kreises, außerhalb der Gegenwart Gottes bist. Und du wirst ins Feuer geworfen. Und das Letzte, was wir in Vers 7 sehen, und da schließt sich vielleicht der Kreis wieder zu dem in Jesus bleiben und ins Gebet gehen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr mich bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Ich finde das unglaublich. Ich finde diesen Satz unglaublich, fast so unglaublich, dass ich den gar nicht glauben kann. Also unglaublich im wirklichen Sinne des Wortes. Jesus gibt uns hier einen Blankoscheck. Und er sagt, hier, egal was du hier draufschreibst, ich werde diesen Check einlösen. Ja? Was ihr wollt, das bittet und es wird euch geschehen. Jesus ist hier, wo er diese Rede hält, mit seinen Jüngern ganz intim. Und er ist kurz vor seiner Kreuzigung. Und das ist kurz nachdem er das Abendmahl mit seinen Jüngern gehalten hat. Und in den Kapiteln davor und auch danach spricht Jesus eigentlich nur über dieses eine Thema, über die Beziehung zu ihm und was er vorhat. In Kapitel 14 spricht das mal schon über die Sendung, dass er den Heiligen Geist senden wird, wenn er wieder zum Vater geht. Und er spricht die ganze Zeit über diese Beziehung zu ihm und was die Jünger jetzt zu tun haben. Und immer wieder, ich glaube sogar 6-mal in diesen paar Kapiteln, sagt Jesus immer wieder, bittet, was ihr wollt, und es wird euch gegeben. betet in meinen Namen und es wird euch widerfahren. In Kapitel 14, Vers 13 und 14 zum Beispiel, oder auch in Kapitel 15, nicht ich habe, Vers 16, nicht ich habe euch erwählt, sondern nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit, wenn ihr den Vater bittet in meinen Namen, er es euch auch gebe. Was ist mein und was ist dein Herzensanliegen? Was würdest du auf diesen Blanko-Check schreiben, dass Jesus dir auf jeden Fall erfüllen soll? Aber es gibt auch eine Bedingung hier. Wenn wir in ihm bleiben, wenn deine Beziehung mit Jesus intakt ist, wenn wir da alles investieren und wenn sein Wort in uns bleibt, ja, das gehört auch mit dazu. Wenn das, was Jesus von uns verlangt, in uns auch Raum findet und nicht nur ganz tief in unserem Herzen verankert ist, sondern sich in unserem Leben auch widerspiegelt, unsere Taten sich mit dem decken, dann haben wir Zugang zu diesem Blankocheck. Und dann können wir beten, was wir wollen. Und so möchte ich uns herausfordern, über die Beziehung zu Jesus nachzudenken. Zu überprüfen, wie intensiv ist meine Beziehung zu ihm. Und viele Verheißungen hängen ja genau davon ab. Wie ist meine Beziehung zu ihm? Er sagt in den Kapitel zum Beispiel auch zu seinen Jüngern, ich gehe fort, ich gehe zum Vater, aber ihr werdet auf der Erde sogar noch größere Dinge tun, als ich getan habe. In Kapitel 14 zum Beispiel. Oder er sagt, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann wird der Vater und ich, wir werden kommen und bei dir Wohnung nehmen. Wir werden bei dir einziehen. Oder Jesus sagte auch zum Anfang des Kapitel 14, dass er zum Vater geht und für uns Villen bauen wird. Er wird für uns Häuser im Himmel bauen. Und Jesus hat uns auch zugesagt, dass er uns einen Beistand für die Zeit geben wird, wenn er nicht hier auf der Erde ist. Uns einen Tröster geben wird. Aber die Bedingung in diesen ganzen Kapiteln ist immer wieder die Beziehung zu ihm. Wie ist meine Beziehung zu Jesus? Und wie ist meine Frucht? Ja, wir wollen gleich noch ein Lied von der Band hören. Und in der Zeit, vielleicht können wir die Zeit dafür nutzen, dass du das für dich prüfst. Und wir haben diese Zeit vorher auch im Gebet schon vorbereitet. Und wir wollten diesen Satz, den Jesus sagt, dass wir bitten können, um was wir wollen und er wird es tun, den haben wir dafür genommen, dass wir dafür gebetet haben, dass wenn du deine Beziehung zu Jesus jetzt festmachen möchtest oder intensivieren möchtest, das war unser Herzensanliegen heute Morgen. Das war das, worum wir Jesus gebeten haben. Und wenn er sagt, das werde ich auf jeden Fall tun, dann möchte ich dich einladen, diese paar Minuten zu nutzen. Entweder um dieses Lied mitzusingen oder für dich persönlich nachzudenken, wo klappt das bei mir noch nicht? Wo stimmt meine Beziehung zu Jesus noch nicht?